willkommen zu meinem zweiten Podcast hier mit dem heutigen Thema Rechts vor Links. Im Herbst 1989 kam es zum größten Grenzsturm in der jüngeren Geschichte unseres Landes. Fast 17 Millionen Menschen eines wirtschaftlich bankrotten und von einer diktatorischen Junta beherrschten Staates begehrten Einlass in die Bundesrepublik Deutschland. Kaum jemand hatte ernsthaft mit einem solchen Ereignis gerechnet. Zwar waren zuvor schon vereinzelt Flüchtlinge von Schleppern, die von den Deutschen wie Helden gefeiert wurden, in umgebauten Autos versteckt oder durch handgegrabene Tunnel geschleust, nach Deutschland eingeschmuggelt worden. Doch nun standen wir vor einem Problem ungeahnten Ausmaßes. Wie um alles in der Welt sollte uns die Integration so vieler Menschen in unsere Gesellschaft gelingen? Und die Gegensätze hätten nicht größer sein können. Sozialistische Planwirtschaft traf auf einen strikt leistungsorientierten Kapitalismus. Überwiegend atheistische Menschen standen vorwiegend christlichen Bürgern gegenüber und so mancher Niederbayer, der auf einen Migranten aus Sachsen traf, musste frustriert vor den begrenzten Möglichkeiten einer gemeinsamen sprachlichen Verständigung kapitulieren. Schon bald taten sich deswegen tiefe Risse in unserer Gesellschaft auf und nicht selten wurde lauthals beklagt, dass der eigene Staat diesen stinkfaulen Ossis Milliarden in den Hintern schieben würde, während im eigenen Westdeutschland bis zum Zusammenbruch der Infrastruktur und der grundlegenden Versorgung gespart werden müsste. Aber genauso schnell begannen sich auch Gemeinsamkeiten herauszukristallisieren und so brannten nur wenige Jahre nach dem Mauerfall bereits auf beiden Seiten die Feuer der Fanale. In Mölln und Solingen, in Rostock-Lichtenhagen und Hoyerswerda. Und Ost- und Westdeutsche widmeten sich seither einmütig ihrem gemeinsamen Hobby, anderen die Schuld für ihre eigenen Probleme, Sorgen und Nöten zuzuschieben. Heute, fast 30 Jahre später, fühle ich mich wieder an diese Zeit erinnert, als ich schockiert die Bilder der schwelenden Ruinen abgebrannter Häuser auf der Titelseite der Zeitungen erblickte und in Fernsehreportagen die begeisterte Zustimmung der Anwohner sah, die zu jedem geschleuderten Molotow-Cocktail lautstark applaudierten. Heute strecken erneut dumpfgesichtige Möchtegern-Deutsche den rechten Arm gröhlend gen Himmel, fordern den Tod aller Menschen, die sie selbst nach ihren eigenen Kriterien nicht als Bio-Deutsche anerkennen wollen und halten anlässlich von Trauermärschen ihre nackten Arschbacken in die Kameras von Journalisten, die sie im Anschluss daran zusammen mit anderen irgendwie ausländisch anmutenden Mitmenschen unter Schlägen und Tritten durch die Straßen hetzen. Damals wie heute stehen die Politiker in tiefer Betroffenheit da und verurteilen diese furchtbaren Exzesse. Und genauso wie damals relativieren sie diese Vorgänge im nächsten Atemzug, wohl auch um vergessen zu machen, dass sie selbst durch ihre eigenen Äußerungen, dem Schüren von Ängsten und Vorurteilen, diese nun lodernden Feuer mit angefacht haben. Damals wie heute berichten auch die Medien schockiert über diese quotenträchtigen Ereignisse nur um, wie damals auch schon, bereits am nächsten Tag erneut mit den nächsten Schlagzeilen verbal ins gleiche Horn des Populismus und Hasses zu stoßen. Damals wie heute steht die Exekutive den Ausschreitungen hilflos gegenüber und sieht dem Treiben tatenlos zu und genau wie damals zeigt sich eine erschreckende Nähe der Ermittlungsbehörden zu dem ideologischen Gedankengut der rechtsextremen Straftäter. Haben wir wirklich nichts aus unserer Vergangenheit gelernt? Wenn der Leiter des Verfassungsschutzes zusammen mit dem Ministerpräsidenten von Sachsen dokumentierte Hetzjagden in Chemnitz leugnet, der Bundesinnenminister Verständnis für die Demonstranten hat und Politiker quer über das gesamte politische Spektrum dafür plädieren, diese besorgten Bürger ernst zu nehmen und die Migration in unserem Land als die Wurzel allen Übels, die Mutter aller Probleme bezeichnen, steht es um unsere freiheitlich-demokratischen Grundwerte jedenfalls nicht gerade zum Besten. Man gewinnt unwillkürlich den Eindruck, dass so mancher Volksvertreter auf seinem rechten Auge blind ist. Mehr noch, rechtsnationale Parteien vereinigen sich mittlerweile offen mit Neonazis und rechten Krawallmachern und schreien nach Gerechtigkeit für den Totschlag an einem Deutschen, den sie ansonsten aufgrund seines eigenen Migrationshintergrundes und den offen auf seinem Facebook-Profil dargelegten linkssozialen Einstellungen vermutlich zusammen mit den von ihnen so verabscheuten Ausländern am liebsten zum Teufel gejagt hätten. Wäre Herr Seehofer nicht zu beschäftigt damit, die Bundeskanzlerin anzugreifen oder eine schnellere Abschiebung von Asylbewerbern zu fordern, er wäre eigenem Bekunden nach selbst auf die Straße gegangen, um zu demonstrieren. Natürlich nicht zusammen mit Nazis. Genauso wie der durchschnittliche Demonstrant in Sachsen, der bei solchen Protestmärschen mitläuft und nachdrücklich Wert auf die Feststellung legt, auf keinen Fall ein Rechtsextremer zu sein und auf die Lügenpresse schimpft, die ihn durch ihre Berichterstattung in eine solche Nähe zu rücken versucht. Und arbeitet der Demonstrant zufälligerweise beim Landeskriminalamt, ruft er in solchen Situationen gern noch einfach einen der anwesenden Polizeibeamten zu Hilfe, um das Reporterteam mal eben festsetzen zu lassen. Unter solchen Bedingungen ist es nicht verwunderlich, wenn sich die geistig im ewig gestrigen stehen gebliebenen Dumpfbacken in unserem Land plötzlich wieder auf die Straße trauen, gegen andersdenkende Flüchtlinge und Migranten hetzen und von einer zweiten Auflage des tausendjährigen Reiches träumen, ungeachtet der Tatsache, wie fürchterlich schief diese grottenschlechte Idee schon beim ersten Mal gegangen ist. Ein solches Klima, wie es populistische Politiker, und zwar nicht nur von der AfD, sondern auch von der CDU, CSU, SPD oder der FDP, durch mehr oder minder schlecht verbrämte rassistische Äußerungen erzeugen, lockt eher früher als später solche Gestalten aus den braunen Schatten ans Tageslicht. Das Schlimmste daran ist aber, dass es sich nicht einfach um gedankenlose verbale Entgleisungen handelt. Nicht wenige Mitglieder der bürgerlichen Parteien hegen eine gewisse Zuneigung zu solchem rechtsnationalen Gedankengut. Andere spielen wiederum bewusst mit diesen Themen in der Hoffnung, dadurch ein paar Prozentpunkte bei den anstehenden Wahlen für sich gewinnen zu können. Am Ende jedoch will es wieder keiner gewesen sein. Am Ende hat angeblich keiner von nichts gewusst. Weder der Brandstifter noch der Biedermann, der ihn hat gewähren lassen, in stiller Bewunderung oder in zustimmender Ignoranz. Betört durch Lügenmärchen rechter Scharfmacher oder geschockt in blinder Panik angesichts von Meldungen über ein paar tausend Kriegsflüchtlinge, von denen im schlimmsten Fall ein winziger Bruchteil krimineller Handlungen oder Straftaten begehen könnte. Man könnte jetzt resignieren, aber es gibt etwas, was mir, heute wie damals, trotz dieser Vorkommnisse, ein wenig Mut macht. Und das ist der Widerstand, der sich gegen diese Ausschreitungen formiert. Menschen, die zahlreich zu den Gegendemonstrationen gehen, trotz der umgehenden Diffamierung als faschistische Antifaschisten oder Linksextreme. Künstler, die spontan Gratiskonzerte ansetzen und dadurch Menschenmassen mobilisieren, um sie für mehr persönliches Engagement gegen die rechte Hetze und Propaganda zu begeistern. Es ist nur schade, dass sich solche Demonstrationen immer erst dann bilden, dass sich die Leute immer erst dann gegen solche Vorkommnisse engagieren, wenn es zu einem Fanal gekommen ist. Trotzdem, wenn sich tausende Demonstranten, tausende Demokraten versammeln, um gegen ein paar hundert Neonazis zu demonstrieren, schöpfe ich wieder Hoffnung, dass es in unserem Land zwar, wie es schon immer der Fall war, einige ewig gestrige Idioten gibt, die sie jedoch mitnichten für sich in Anspruch nehmen können, das Volk zu sein, ganz egal, wie laut sie das auf der Straße auch herumbrüllen. Die Vorkommnisse sind schrecklich, aber wir müssen eine wichtige Erkenntnis daraus ziehen. Wir können uns nicht darauf verlassen, unsere Grundwerte von Freiheit, Gleichheit und Rechtsstaatlichkeit als gegeben annehmen zu können. In einer Demokratie ist es die Aufgabe aller Bürger, sich jeden Tag selbst aktiv für ihren Bestand einzusetzen und sie gegen diejenigen, welche sie abschaffen wollen, zu verteidigen. Und zwar über die übliche Bürgerbeteiligung von in 4- oder 5-jährigem Abstand abgehaltenen Wahlen hinaus. Wir müssen uns jeden Tag einmischen. Wir müssen uns jeden Tag mit politischen Themen auseinandersetzen und Druck auf die von uns gewählten Volksvertreter ausüben, unsere Grundwerte zu achten und die Menschenrechte zu wahren. Wir müssen sie kontrollieren und selbst aktiv in politische Geschehnisse mit einbringen, Eingaben machen, Petitionen einreichen, auf die Straße gehen und für den Erhalt einer offen pluralistischen Gesellschaft demonstrieren, von der wir, wie kaum ein anderes Land in Europa, profitieren. Wir dürfen uns nicht zurücklehnen und die Dinge treiben lassen. Jedes Mal, wenn wir im Glauben, von den aktuellen Geschehnissen nicht betroffen zu sein, wegsehen und die Dinge einfach so geschehen lassen, hat sich das als sehr, sehr fatal für uns alle erwiesen. Und es gibt Fehler, aus denen man lernen muss, die man unter keinen Umständen wiederholen darf. Egal, wie sich diese ach so besorgten Bürger, AfD-Fans und Neonazis gebärden, wir müssen uns ihnen entgegenstellen. Friedlich, aber konsequent. Nachdrücklich und unbeugsam. damit dieses Prinzip rechts vorliegens in unserem Land nur an einem einzigen Ort gilt, im öffentlichen Straßenverkehr. Das ist nicht nur unsere Chance, das ist unsere gottverdammte Pflicht. Dieser Podcast stellt eine private und unabhängige Meinung des Autors dar. Alle Inhalte wurden selbst erstellt und stehen unter der Creative Commons Lizenz 4.0. Die kommerzielle Nutzung bedarf einer schriftlichen Genehmigung. Die Soundfiles im Intro und Outro wurden als Lizenz CC0 der Seite opengameart.org entnommen. Kontakt- und Downloadmöglichkeiten sowie ein detailliertes Impressum stehen auf der Internetseite des Podcasts unter http://podcast.jung-andreas.net.